Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch mit der Schauspielerin, Kabarettistin und Autorin Marianne Segebrecht. Mein Name ist Ulrike Schneiberg.
Freut mich sehr.
Ja, lassen Sie uns mit Ihnen als Autorin beginnen, Frau Segebrecht, und über meine Jahreszeiten reden. Das ist eine Art Biografie, eine Art eben, denn sie ist untypisch, weil sie ist typisch Segebrecht.
Das heißt ja meine Jahreszeiten und die Moral von der Geschichte.
Das ist das jüngste Buch.
Eben darum, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden, sagt Kierkegaard. Und daraus schöpft sich dieser ganze Quell aus diesem Buch. Die Geschichten werden erzählt aus dem Blickwinkel der Frau Holle, vom Baum oben runter auf die Erde. Und da schauen natürlich manche Dinge ganz anders aus im Kontext, im kausalen Zusammenwirkungsprinzip. Und das hat mir selber nochmal sehr, sehr gut getan. Also das war eine sehr schöne Reise. Und das dritte jetzt, nach den Suppen, die Überlebenssuppen und Geschichten, da habe ich schon sehr viele Gedanken versteckt hinter den Suppentöpfen, ganzheitliche, die ich ja aufgenommen habe in meiner ganzen Zeit als medizinisch-technische Assistentin und als Lehrling beim großen Meister, dem Ganzheitsmediziner. Das zweite war mein Leben zwischen Himmel und Erde. Da habe ich mein Leben eingeteilt in die vier Elemente, was unglaublich gut gepasst hat. Und das waren 24-Stunden-Protokolle. Und das ist ja auch sehr schön. Carpe diem, also ein ganzer Tag. Und das ist jetzt immer 4 Jahre später eigentlich das letzte dieser Trilogie. Und jetzt auch aus dem Blick eines Hügels nochmal das alles betrachten unter einem ganz anderen Prinzip des Verstehens. Und das ist eine schöne Übung gewesen, auch für mich.
Also das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Das kann ja jemand sagen wie Sie, die im Sommer 2010 65 Jahre alt geworden
jung,
ist.
Ich sage immer 65 Jahre jung.
65 Jahre jung geworden
ja.
ist. Das heißt, Sie fühlen sich jünger, als Sie faktisch sind? Das ist ja immer so eine interessante Frage. Wie alt fühlt man sich eigentlich?
Ja. Ich sehe das sowieso ganz anders. Also ich sehe es ja so, dass man, je älter man wird, desto jünger wird man, wenn man es zulässt. Ja, wenn man einfach wirklich sich dem hingibt, auch als Frau wohlgemerkt, ne, sich auch da reingibt in den Jordan, hinüberschwimmt mit Wonne durch dieses klimakterische Gewirr und Gehölz und dann drüben ankommt und man wird ja so viel nachsichtiger und gütiger und die Dinge versteht man ja viel besser und das ist ja auch der Sinn des Ganzen, auch vor allem für eine Frau, dass sie also dann natürlich ganz andere Aufgaben übernimmt im Leben und da auch ganz andere philosophische Einblicke kriegt und zwar jeder Mensch, wenn er es versteht, wenn er dem nachgeht und sich da einfach mit Wonne reingibt. Und meine Mutter hat immer gesagt, wenn man älter wird, das wird immer schöner. Plus die kleinen Zipperlein, die man halt dann bekommt körperlich, weil sie war 76, als sie von uns gegangen ist. Wenn das nicht wäre, hat sie auch gesagt, dann wird es ja immer schöner und weicher. Und da man ja auch keine Angst hat vor dem Weg, in meinem Fall, also auch keine Angst vor dem Hinübergehen auf die andere Seite, also vor dem vermeintlichen Tod, den es ja so für mich nicht gibt. Dadurch habe ich auch überhaupt keine Probleme zu wandern, ja. Und also auf den Punkt hinzuwandern, da freue ich mich sogar drauf. Und ich glaube, das hat natürlich auch sehr viel damit zu tun.
Es hat auch sehr viel damit zu tun, dass Sie relativ früh, so schreiben Sie das in Ihren Büchern, ja auch eine tiefe Bindung zu Gott hatten. Also Sie sind ein gläubiger Mensch und Sie wollten als allererstes Nonne werden und das hat sich dann alles zerschlagen. Hebamme war auch der zweite Wunsch und dann war es die medizinisch-technische Assistentin und viel Kontakt auch mit anderen Formen ganzheitlicher Heilung und dann die Schauspielerei.
Das gehört zusammen für mich.
Alles?
Ja, und ich war mit 3 Jahren schon, war ich bestimmt sehr anstrengend für meine Mutter, die ja eine gute Gärtnerin war. Die hat ja mich nie kritisiert. Die hat mir zugehört, die hat immer gesagt, das ist gut so, was du sagst, du magst das schon. Bloß manchmal hat sie gesagt, ich kann nicht mehr antworten, was mich das Kind alles fragt. Ich habe schon so Bilder gehabt mit 3 Jahren, dass es die Seele gibt, dass die Seelen zusammengehören, dass die zusammenkleben und alle eins sind. Ich habe meiner Mutter auch immer gesagt, dass wir teilen müssen, weil wir ja so reich sind, weil wir noch immer zu essen haben und die anderen nicht. Und er hat gesagt, ja, ich muss so viel arbeiten, dass ich das für euch herbringe, wo sie uns alleine erzogen hat. Ja, und meine Mutter war ja schon durch den Krieg. Ja, die hatte sehr viel mitgemacht und ganz tapfer das alles durchgezogen. Und die hat schon gesagt, die hat manchmal gezaudert. Na, und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, weißt du, man muss ja nicht in den Krieg ziehen. Wenn sie gesagt hat, warum tut uns der liebe Gott das an? Da habe ich schon mit 5 Jahren gesagt, man muss ja nicht gehen. Und das waren natürlich Gedanken, die waren für sie oft sehr erschreckend, aber sie hat mich komplett freigelassen. Und dann gab es eben Lehrer, Priester, in meinem Falle 2, der Maurus Graf, der Dichter, Bruder, der große Literat selber war. Und
Maurus Graf, Bruder von
Oskar Maria Graf. Der hat uns in der Schule also Lesenachmittage gemacht. Der hat mich schon früh gefördert, meine Gedanken aufzuschreiben, weil ich hatte große Angst. Der König Ludwig war ja mein großes Vorbild mit seiner ganzen Fantasiewelt und mit seinen ganzen Schlössern und wie er war und gegen den Krieg und wie er war. Und
ein bisschen verrückt auch.
Das war mir als Kind ganz klar, dass er das nicht war. Also ich war schon sehr alte Seele. Ich wusste immer, dass er gebrochen wurde, zerbrochen wurde. Und ich bin dann als Kind auch in Schloss Linderhof gefahren und habe mich dahingestellt und habe gesagt, lieber Ludwig, wir sind uns sehr verwandt. Wir sind ja geboren am selben Tag, 100 Jahre auseinander. Aber ich habe jetzt Glück gehabt, weil ich habe eine Mutter, die lässt mich sein, die lässt mich leben. Eine Familie, die mich nicht einsperrt und die mich nicht in irgendwelche Wege zwingt. Und das war mir dann ein großes Glücksgefühl. Und ich habe nur erfahren dann von den Fischern, die dann sagten, der König, der ist erschossen worden. Und der ist getötet worden und habe ich gesagt, warum? Dann haben sie gesagt, ja, der hatte ein zu großes Fantasiepotenzial und der war ein Pazifist. Das hat der Bismarck nicht wollen. Und das war für mich schrecklich, weil ich war 12, bin dann zum Maurus. Gott sei Dank gab es den dann in der Zeit und habe ihm gesagt, ich habe große Angst, weil ich habe ja auch so viel Fantasie und so viel Gedanken und Bilder und ich bin ja auch ein Pazifist, weil mein Vater ist gefallen im Krieg, mein Stiefvater ist seelisch kaputt gegangen. Also ich bin auch genauso gegen den Krieg und werden sie mich jetzt auch erschießen? Und es gab so ein halbes Jahr richtige Angst als Kind, ich werde jetzt auch erschossen wie der König, weil ich genauso bin. Und dann hat er mir natürlich das Büchlein gegeben, hat gesagt, Mädchen, du bist eine kleine Scheherazade, schreib deine Geschichten auf. Und der Pfarrer hat auch mir gesagt, weißt du, du drehst den Spieß einfach um. Du erzählst den Bauern, wenn du Angst hast, deine Geschichten. Und wenn sie mal schimpfen und wenn sie mal grantig sind. Und hat mich in der Kirche dann, also schon mit 12 Jahren, zwischen 12 und 15, bin ich jeden Sonntag rausgetreten und habe die Briefe der Apostel gelesen, die Episteln und mit Mut. Und das habe ich heute noch. Also dieses Gefühl, ich kann raustreten vor 100.000 Menschen ganz alleine, kleine Tischchen und ich habe nie Angst. Und lese was vor und bin also im Verbund. Und das haben die natürlich sehr stark gefördert. Und habe ich auch gemerkt, ja, die hören mir zu. Und die lieben meine Geschichten. Und das hat natürlich sich immer weiter im Leben entwickelt. Dann kam noch ein zweiter Pfarrer dazu, ein Kaplan, der in China studiert hat. Und mit dem habe ich dann die sterbenskranken Menschen besucht und ich habe gelesen für die und habe dann eine Gruppe aufgestellt von Jugendlichen. Wir sind dann da rein, haben für die gelesen. Also es war keine Sterbeklinik, die gab es ja damals noch nicht. Aber wir haben die umarmt, wir haben die Pflegearbeiten, haben die Schwestern gemacht und so war für mich auch der Tod war nie, also ich wollte eigentlich mit ihnen hinübergleiten. Ich habe gedacht, ich möchte nur mit dem Kahn mit euch rüberfahren, dass ich weiß, drüben werdet ihr abgeholt. Das war mir ganz klar, dass alles gut geht und drüben sein als Hebamme dann eventuell, wenn ihr dann ankommt, also im neuen Leben vielleicht auch.
Also da erklärt sich der erste Auftritt, der schauspielerische sozusagen in der Kirche mit der Apostelgeschichte, ja, mit 12 und die Hebamme, die Sie ja auch als Schauspielerin sind.
Ist sehr wichtig für mich, der
Menschen,
Beruf,
die Sie irgendwie abholen. Wir sprechen Marianne Segebrecht. darüber gleich und hören jetzt Ihre erste Musik, die Sie uns mitgebracht haben, die mit dem Film zu tun hat, mit dem Sie hier in Deutschland sich sofort in die Herzen der Zuschauer gespielt haben.
Die ganze Welt dann.
Dann in die ganze Welt.
Ja.
Wir hören nämlich was, Marianne Segebrecht?
Calling You aus dem Film Out of Rosenheim, im Ausland hieß er Bagdad Café.
A desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend.
Javetta Steele sang Calling You. Das war der Titelsong aus dem Film Out of Rosenheim. Damals hießen sie Jasmin Münchstettner in dem Film. Marianne Segebrecht, damals vor 23 Jahren mein heutiger Doppelkopfgast sind Sie in HR2 Kultur und ich heiße Ulrike Schneiberg. Ja, wer wird da gerufen und wer ruft?
Ja, es ruft natürlich in dem Fall, rufen zwei Frauen eigentlich. Das eine ist Brenda. Die lebt in der Wüste von Kalifornien und hat gerade Streit gehabt mit ihrem Mann, der ihr nicht hilft, der nur rumlungert. Sie muss alles alleine machen, Kinder, Tankstelle. Und sie sitzt da und weint und die Seele ruft. Und Jasmin Münchstetten ist unterwegs mit ihrem Mann auf einen Trip nach Las Vegas. Und ihre Seele weint. Also sie mag nicht mehr. Sie hat wieder Streit, diese Lächerlichkeiten, diese dauernden Grobheiten und so weiter. Und die steigt aus. Und dieses Lied ist entstanden, Bob Telsen hat das komponiert und das war ein so ein Urblitz quasi in einem Gespräch, als ich ihm sagte, dass ich das I Ching sehr liebe, das ist dieses Orakelbuch, wo man Münzen wirft und es gibt dann so, ja, so Bilder, Nummern und Wandlungen und da gibt es ein Orakel, was heißt, ich rufe einen Freund, wenn ich ganz alleine bin, die Seele ruft, ruft, ruft ganz laut und der Kranich ruft in dem Moment. Und es wird ein zweiter Kranich antworten, wenn man nur laut genug und intensiv genug ruft und wenn er auf der anderen Seite der Welt ist. Und das hat er genommen als Metapher und danach hat er dann den Song komponiert und der ging ja um die ganze Welt. Also das hat er eine Nominierung gekriegt im
für den
Oscar. Ja. Aber der geht auch tief, tief rein in die Seele, finde ich.
23 Jahre ist es her, habe ich ja gerade gesagt.
Ja.
Und Change Will Come singt sie auch noch. Eigentlich ein nicht nur aktuelles Lied für die immer noch vorhandene Sehnsucht von Menschen.
Ja, also der Film ist jetzt hochbrisant und aktuell. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es ihn noch gibt, weil man wollte ihn ja schon in 1000 Teile schnipseln für eine Werbeaktion, wo ich da als Papierhandtuchtante die ganze Welt bewerben sollte. Man wollte ihn als Serie verändern mit der Whoopi Goldberg und das war ganz schlimm und ich war tapfer, 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 habe alles durchgestanden, weil ich immer wusste, die Inspiratoren der Milchstraße, habe ich gesagt, die haben diesen Film sozusagen auf dem Gewissen, sprichwörtlich. Und das habe ich dem Percy Adlon auch immer gesagt, da wurde ganz verkniffen. Aber das glaube ich so, weil da sind so viele Botschaften drin, dass Frauen zusammenkommen, dass die Erdteile, jetzt, wie es jetzt gerade passiert, also der afrikanische Erdteil, der dunkle mit dem westlichen Erdteil sich verbündet, dass die Frauen sich helfen, dass wenn man down ist, wenn man keine wirtschaftliche Möglichkeit mehr hat, heute sagt man innovativ sein, ja, da sagt man Magic, also die Fantasie, das Lachen, die Liebe, die Freude, dann kommen die Menschen in diesen Raum und dann nimmt man ja wieder Geld ein, eigene Ideen, eigene, das hat man ja jetzt auch und vor allem halt, dass man sich zusammentut, so wie die leben zusammen, der eine lebt im Trailer, die andere lebt im kleinen Appartement, aber man tut sich zusammen in Gruppen, man lebt zusammen, man hilft zusammen, für mich ist das alles da drin und die Wüste blüht, also die ist nicht vertrocknet, sondern einmal im Jahr kriegt sie Wasser, das habe ich mich auch erkundigt, es war auch mein Bild, also dass durch den Mond, durch eine Konstellation der Gestirne kommt das Wasser hoch und drängt alle Wurzeln gleichzeitig. Die vermeintlich vertrockneten und innerhalb von 3 Tagen Blüte, wüsste ich. Ich war Zeitzeuge auch. Das ist ein Bild. Und das für die Menschen umgesetzt, an das glaube ich auch eines Tages, dass das passiert. Das ist so ein schönes Bild. Dann das duale Prinzip, also ich und du. Also nicht das Ich alleine, dann geht man unter.
Sondern das Wir.
Man verliert sich in der liegenden Acht, man vor lauter Selbstmitleid und immer noch tiefer rein und noch, wenn man zum Du rübergeht, in dem Moment vergisst man sich auch ein bisschen und über das Du lernt man ja auch, wer man ist und man kann dem anderen zuhören und helfen, der hilft einem und damit rettet sich die Welt und da sind wir gerade auf dem Weg, da bin ich ganz fest überzeugt und da bin ich auch überzeugt, hat der Film sein müssen. Also da bin ich ganz klar und das nehme ich auch dadurch nicht persönlich.
Percy Adlon, der Regisseur dieses Films, dem sind Sie schon früher begegnet im Theater 1979. Er hatte Sie gesehen und mit Ihnen dann auch was inszeniert?
Also er hat mich auf der Bühne gesehen. Bella, eine ehemalige prostituierte Hausdame mit großem Herz, die heilige Hure. Also eine herzliche, warmherzige Hure. Das, also die war ja keine mehr, aber das ist mir wichtig, weil das ist, finde ich, auch eine immer wieder meine Gedanken an diese Frauen, die diese Arbeit verrichten, die Gott der Welt helfen, dass da wirklich etwas im Gleichgewicht sich befindet, weil man weiß ja, die Sexualität des Mannes ist eine ganz andere als die der Frauen, ja. Und ich finde, man sollte denen nicht genug danken, man sollte sie ganz anders behandeln. Und ich habe das durchgesetzt, dass ich die so spielen darf. Und Percy Adlon sagte zu mir, Marianne, hättest du die Bella nicht so angelegt und gespielt, wären wir uns nie begegnet. Und das war natürlich sehr schön. Und da hat er sich in meine Aura, meine Persona verliebt und dann hat er mich eingeladen in einen Film. Da spielte ich erst meine Tandlerin, dann spielte ich im zweiten Film die Frau eines spanischen Gastarbeiters und eine Don Quixote-Variation, eine bayerische. Und während des Drehens, da habe ich gekocht für alle, da habe ich Fotos gemacht für alle, Standfotos, da habe ich gespielt. Und da hat er gesagt, weißt du, ich habe so viele Gesichter gesehen in dir, du, ich muss jetzt für dich speziell was schreiben. Da ist dann Zuckerbaby rausgekommen und Zuckerbaby war ja eigentlich eine Putzfrau in der U-Bahn und die Idee, dass es eine Bestattungsinstitut-Angestellte sein darf, die kam von mir. Die hat er dann mit reingenommen, wie immer. Man schenkt ja immer was rein, man gibt was rein in den Topf und der andere nimmt es oder nimmt es nicht. Und dadurch, finde ich, hat der Film eine ganz andere Dimension gekriegt. Und ich bin der Meinung, dadurch ist er auch in die ganze Welt gegangen. Weil der hat ja in New York, ist er ja auf die Welt gekommen. Und der Verleiher hat aus Japan, hat ihn gleich sich geholt am Tisch, hat ihn gleich mit nach Japan genommen. Und ich habe dann spaßeshalber immer gesagt, der hat gesagt, ja, eine Sumo, weibliche Sumo haben wir schon. Das passt schon, aber da ging's los. Und weil ihm Zuckerbaby in Amerika so stark angenommen wurde, vor allem in den Großstädten auch, hat er gesagt, du weißt du, die lieben dich so da, da muss ich noch mal was machen. Und da kam dann Bagdad Café und Rosalie Go Shopping. Bagdad Café in der Mojave-Wüste auf dem Weg nach Las Vegas, Road 66 und Rosalie Go Shopping in Arkansas. Das war schon natürlich eine wunderbare Trilogie wieder.
Ja.
Also ganz, ganz interessant.
Und wenn Sie sagen, Marianne Segebrecht, er hat Ihre Aura erspürt, die seelische Qualität, oder?
Ja, also das ist, ich bin zum Beispiel, also ich, wenn ich entscheide, dass ich mich hineinbegebe, dann gebe ich mich hin, also nicht körperlich, aber mit vollstem Vertrauen und seelisch. Ich sage immer, ich gebe euch meine Vergangenheit, meine Zukunft, meinen Körper, mein Herz, meine Seele, alles gebe ich mit rein. Deshalb nehme ich das auch so ernst. Werde ich oft belächelt, ja, aber für mich, nur für mich gibt es deshalb auch ganz klare Entscheidungen, wo gebe ich meinen Körper rein, wo gebe ich meine Person mit hinein und dann rückhaltslos. Und dann gebe ich einen Pinsel ab, symbolisch, dem Regisseur und sage so, du malst dir jetzt dein Wesen, deine Geschichte. Und das ist eine schöne Übung. Ja, und das finde ich wichtig, ja, dass man dann auch zulässt, dass er sich das daraus malt. Ich gebe ihm auch Impulse und Ideen, aber er nimmt sie oder nimmt sie nicht. Und das ist schon eine schöne Sache, auch für den Regisseur.
Sie haben ja in den USA wirklich eine Wahnsinnskarriere gemacht, haben mit Weltstars zusammen vor der Kamera gestanden. An der Seite von Richard Dreyfuss oder Michael Douglas und Kathleen Turner, Michel Piccoli.
Ja.
Wem Sie Nein gesagt haben, das war Woody Allen.
Ja.
Und Sie haben auch gesagt, nein, ich drehe nicht mit Schwarzenegger.
Ja, da ging es um die Geschichte. Halt, das ist immer ganz klar, wenn ich jetzt sage, ich gebe meine Seele und alles mit rein, dann ist das, was das Wesen, was ich da erschaffe, spricht und tut, hat immer zu tun mit dem Gesamtkontext meines Lebens, meiner Lebensphilosophie. Und Jesus Christus sagt ja, wenn du weißt, was du tust, bist du verantwortlich. Aber vergib denen, die noch nicht wissen, was sie tun. Ich weiß, was ich tue. Meine alte Seele, ich bin 65 Jahre, also ich übernehme Verantwortung. Und dann muss man halt schon schauen, was man macht. Und bei Woody Allen war es halt so, das wird mir ja immer vorgehalten, nein, du hast Woody Allen einen Korb gegeben, der wird ja vergöttert in Europa. Und ich sage ja, wieso? Ich habe ein Arrangement gehabt in Deutschland, in Baden-Baden, mit dem Hans Abich, den ich über alles verehre. Und der hat sehr viel getan für den deutschen Autoren-Spielfilm. In den 80er Jahren gab es ja nur konservenamerikanische, die aufgearbeitet wurden. Und ja, dem habe ich zur Seite gesessen. Nur gegen Spesen in Baden-Baden. Wir hatten ein Symposium und da ging es darum, diesen Autoren Spielfilm fürs Fernsehen wieder auf die Welt zu bringen, wieder anzuschwingen. Was können wir tun? Wir haben Filme angeschaut und so weiter. Das war mein Leben. Und warum soll ich ihn sitzen lassen? Natürlich, das andere war ein natürlich ganz andere finanzielle Geschichte. Und wenn er einfach kommt und sagt, zum Beispiel, hieß es, so, tomorrow you go to Atlanta, then you go to New York and Wednesday, Mittwoch ist der erste Shooting Day, so what? Und ich sage, ja, welches Buch, welche Geschichte? Ja, he doesn't talk. Darüber spricht er nicht, sage ich, tut mir leid.
So ja, nicht also, mit mir, nee, mit ist, Marianne
Segebrecht. Ich bin schon besetzt, ich bin schon verabredet. Also ich behandle alle Menschen gleich und es hat nichts mit Geld zu tun oder mit Bekanntheit, sondern ich bin den richtigen Weg gegangen, das ist meine Meinung, weil danach tatsächlich durch das aufs Land gehen, zurückziehen, innere Einkehr halten und einmal im Jahr einen schönen Autorenfilm machen fürs ARD, das war genau der Weg und der hat sich dann richtig eingelöst.
Da sind Sie sozusagen zu Hause angekommen mit so einer mutigen Entscheidung.
Und natürlich auch wieder nach Hause gehen, also wieder zu meiner Familie gehen, zu meiner Mutter, meiner Schwester, meiner Tochter. Das war ja wichtig, mit denen zu leben und nicht jetzt da in der Weltgeschichte nur zu sitzen, zu warten, bis irgendwelche Angebote kommen oder was mit meinem Lebensskript, den man ja unterm Arm hat, wenn man auf die Welt kommt, nichts zu tun hat. Also ich muss erfüllen, was ist in meinem Lebensskript angelegt. Und das muss ich dann mit bester Freude und Energie einlösen. Einlösen muss ich es natürlich dann schon auch. Das ist ja klar.
Dann passt doch an diese Stelle, Marianne Segebrecht, das zweite Lied, was Sie mitgebracht haben, Home.
Oh ja.
Michael Bublé.
Oh ja, ich kriege schon jetzt Gänsehaut, wenn ich nur den Titel höre.
Another summer day has come and gone away from Paris to Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you. I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you?
Home von Michael Bublé, mitgebracht im Doppelkopfgespräch von Marianne Segebrecht. Mein Name ist Ulrike Schneiberg. Home, ja, Heimat zu finden, das ist ein Glücksfall. Und Sie hatten verschiedene Heimaten auf Ihrem Lebensweg, den Sie jetzt in Ihrem letzten Buch meine Jahreszeiten ja auch noch mal anders beleuchtet haben. Die humoristische Seite in der Kabarettzeit, haben Sie die ausgelebt? Ist die zu Ende oder findet die sich anderswo jetzt?
Also die Heimat, erstmal der Urbegriff Heimat ist für mich Geborgenheit. Und das ist für mich also um die Mutter herum. Also um diese Art Mutter, diese Gärtnerin, die mich geschützt hat, die mich wachsen hat lassen, die mich sprechen hat lassen, die mich reisen hat lassen, die mit der ich ja dann auch zusammengelebt habe. Und ich habe ja auch gesagt, noch mit dir hätte ich auf 16 Quadratmeter Kinder und Kind gestanden. Ist ja nicht immer so einfach, ne? Mutter, Tochter. Und da ist das erste große Glücksgefühl da ist und da ist, wo die Tochter ist und wo die Menschen sind halt.
Und auch ihre eigene Tochter und Enkelin.
Ja, und Enkelin. Aber ich bin zum Beispiel überall zu Hause. Ich reise in die Welt wie eine Wanderbärin und schlage mein Lager auf und 0,0 sehe ich Pflanzen, die Hilfe brauchen, Menschen, mit denen ich kommuniziere. Also ich bin immer am Wandern eigentlich. Und wenn ich nicht wandere persönlich, dann wandere ich seelisch. oder geistig. Das ist bei mir immer so drin. Aber das andere, diese Kabarettzeit, das war ja in erster Linie die Opera Curiosa. Und da ging es um ganz andere Dinge, weil ich war in der Opera Curiosa immer, ja, ich war die Mutter von dem Ganzen. Ich war
in München, muss man sagen.
Genau, das habe ich auf die Welt gebracht. 8 Jahre lang, ein riesen, die Menschen haben das so geliebt. Und da ging es halt darum, dass man den Regenbogen nimmt als Symbol und die Komplementärfarben des Regenbogens respektvoll nebeneinander sich paaren und setzen und das Ganze im Kreis gebunden. Also die eine Hälfte sieht man, die zweite Hälfte sieht man nicht beim Regenbogen. Das finde ich auch so spannend. Ne? Das ist die andere Seite, die spirituelle Seite. Und so habe ich in der Opera Curiosa Menschen zusammengebracht. Das war mir ein großes Lustprinzip aus der psychologischen Seite auch. Zum Beispiel die Striptease-Tänzerin habe ich immer eine gesucht, die großes Herz hatte und also das wirklich nicht boshaft gemacht hat mit den Männern. Die hat dann Shakespeare-Texte gekriegt, die sie mit Wonne und fantastisch gesprochen hat. Die Kulturamtschefin, die hat gestrippt, ja, mit ihrer Orgel und so weiter. Und ich habe aus den Menschen ganz viel rausgeholt, weil das ist mein Urantrieb. Also wie auch bei der Jasmin Münzstettner, das, was man sieht bei den Menschen, das ist nur eine Seite. Und das, was da drin alles schlummert, in jedem Menschen, was da Talente schlummern, was da noch Temperamente sind, was da noch dunkle Seiten sind, was da noch lichte Seiten sind und so weiter, das rauszuholen.
Und angefangen hat das ja mit dem Kabarett mit Ihrem ersten und einzigen Ehemann, mit dem Sie verheiratet waren und von dem Sie geschieden wurden.
Da war ich Gastgeberin. Also ich war immer eher die Gastgeberin und ich habe diese Sachen inszeniert und installiert. Ich selber war immer das runde Moment, also als Mutter Erde oder als Haushälterin und so weiter. Also ich habe immer geschaut, dass ich selber das Ganze in einen schönen Kontext gehalten habe und den Menschen vorgeführt habe und gezeigt habe und miteinander, wir haben gemeinsam was erlebt, aber ich selber blieb schön. Also ich mag mich nicht lustig machen über Menschen. Ich mag mich gerne über mich selber lustig machen, mich selber in so Situationen bringen, aber über Menschen lustig machen, das mag ich nicht. Und für mich ist Verkleidung und ja, also bestimmte rituelle Geschichten, das ist was ganz Archaisches, was ganz Heiliges, Wichtiges, was man machen muss, was man immer gemacht hat in allen Kulturen. Ne? Jetzt haben wir das heilige Oktoberfest, wo man auch rituell, also sich da hineingibt und miteinander sich umarmt und lacht und schreit und tanzt und so weiter, das ist ja auch was. Also ich bin nicht dabei, aber das braucht der Mensch. Das braucht er. Und das habe ich immer gefördert, aber ich selber war eher immer noch geerdet. Und das fand ich halt total wichtig auch.
Also Heimat, ganz klar Familie.
Und überall auf der Welt.
Überall auf
Anker
der Welt.
Schlagen und Zelte aufschlagen und dann sein.
Anker schlagen.
Aber
haben
die
Sie
Urheimat, die ich habe, ist im Glauben und natürlich mit meiner Mutter. Da ist die Urschutzstation. Und dann der Glaube, den ich habe an den Schöpfer, dass ich ein Wesen bin, das er sozusagen erschaffen hat. Na, da gibt es momentan die großen Diskussionen der selbsternannten Götter. Na, sagt, ja, glaubst du da an den alten Vater mit dem grauen Bart? Und sagt, ja, wer sagt denn, dass dieses Wesen nicht ein hermaphroditisches Wesen ist? Mann-Frau-Wesen zusammen. Ja, also das ist ganz klar, aber der ist mein Chef, also mein, oder die sind, ja, die Dreieinigkeit ist für mich auch sehr wichtig. Und die haben mich erschaffen und die haben mich auf den Weg geschickt. Und ich habe ihn göttlich durchflutet. Natürlich, ich habe göttliche Gedanken, aber ich bin, das ist der große Unterschied, der momentan bei den Agnostikern sozusagen immer zu so einem boshaften Lachen führt. Aber das halte ich gut aus.
Hat Sie das geprägt, weil Sie in Bayern groß geworden sind, am Starnberger See, in Starnberg, zur Schule gegangen? Oder woher kommt das?
Ich bin eine alte Seele. Also meine Seele, also die kommt von weit her. Also das hat man mir immer gesagt, das hat der Priester schon gesagt. Darum sage ich auch oft, ich bin eine heidnische Katholin. Also das habe ich am besten gefunden in Brasilien. Also da habe ich es gefunden bei den Frauen, eben dem Matriarchatsprinzip, dieses Hinwendung noch an die Natur und an die Wesen der Natur, an die Götter, die Göttinnen und dann aber trotzdem das christliche Prinzip, das ist mir ganz wichtig. Jesus Christus ist meine wichtigste Figur, weil das ist das Prinzip der Nächstenliebe. Also im Grunde das 5. Gebot. Und es gibt so einen alten Stamm Kahunas. Man sagt, Jesus Christus war auch ein Kahuna, ein Nomadenstamm aus ganz, 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 ganz frühen Zeiten. Und die haben auch gesagt, wir brauchen nur das 5. Wenn man seinem Nächsten sozusagen nichts Böses tut oder nichts Böses will, was du nicht willst, dass man dir tut, tu auch an keinem anderen. Das fünfte Gebot lebt, dann erledigt sich alles von ganz alleine. Ne? Und dann sind wir wieder beim dualen Prinzip. Und so war Jesus für mich in seiner Toleranz. Der hat nie von Schuld gesprochen. Der hat gesagt, wenn du weißt, was du tust, bist du verantwortlich. Also der wurde dann natürlich genommen und in verschiedene Sparten der religiösen Abteilungen reingebaut, wie man es gebraucht hat. Aber für mich ist er die wichtigste Figur und mit ihm bin ich am meisten verbunden.
Also das hat mit der Kirche nichts zu tun, das ist wirklich eine andere Dimension, ihre religiöse Bindung.
Das christliche Prinzip, ja, ich sage immer, ich bin eine praktizierende Christin. Ja, und ich bin auch jemand, der jetzt sich so freut. Also ich bin sehr stark auch mit den Benediktinern, also für die habe ich jetzt auch, wir haben eine Lesung gemacht, weil die sind nicht dem römischen Tribut unterstellt und die gehen jetzt auch her als Erste, machen die ökumenischen Gottesdienste. Also das finde ich halt wichtig, das ist meine Freude, dass wir zusammenkommen, dass wir in Jerusalem haben wir es gehabt, oben am Berg. Also ich bin hochgegangen und da musste ich weinen vor Glück, weil da steht die orthodoxe Kirche, da steht die jüdische Kirche und die christliche auf einem Hügel.
Dann ist das jetzt auch der perfekte Moment für die nächste Musik. Eine Jüdin, eine große Stimme hat Bette Midler. The Rose ist der Titel, den Sie sich ausgesucht haben.
Ja, liebe ich über alles und die jüdischen Menschen sind mir sehr nahe, auch geheimnisvoll. Also und meine Seele, wie gesagt, kommt aus weit her, aus weiten chinesischen Landen. Das hilft aber nichts. Die ist eingetaucht in diesen bayerischen Körper. Und diese Gärtnerseite genetisch und die Bauernseite, und das ist mein Glück. Diese alte Seele in diesen Körper eingetaucht mit der schönen Verwurzelung und dadurch kann ich schön in meiner Mitte bleiben.
Und sind selbst eine Rose.
Ja, das der Name der Rose ist in meinen Sachen, in meinem Leben ganz stark drin. Out of Rosenheim, Rosaligo Shopping, Rosenkrieg, das ist geheimnisvoll. Also da habe ich eine kleine Abhandlung in einem Buch geschrieben sogar.
Und jetzt singt Bette Midler The Rose für Marianne Segebrecht und alle, die uns zuhören.
Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say
Bette Midler mit The Rose. Ein Lied über die wahre Gestalt der Liebe, angstfrei und lebendig. Wir müssen nur darauf vertrauen, dass der Samen dazu in uns aufgeht. So habe ich das verstanden. Marianne Segebrecht hat sich's ausgesucht. Gastgeberin im heutigen Doppelkopf in HR2 Kultur ist Ulrike Schneiberg. Habe ich das so zusammengefasst, den Text ungefähr?
Ja, also die Liebe ist ja für mich das wahre Elixier. Also da geht es nicht nur um die Liebe zwischen Mann und Frau, da die Liebe schlechthin. Das ist für mich das einzige heilende Elixier schlechthin. Aber das ist leicht gesagt. Und es gibt für mich einen schönen Satz, den ich also auch behellige im gelebten Leben. Das heißt, liebe mich dann, wenn ich es am wenigsten verdiene, denn dann brauche ich es am meisten. Und das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Satz, weil Liebe sich ja immer so aufbaut auf Dankbarkeit. Ne? Was bist du undankbar? Was habe ich für dich getan? Ne? Also man liebt den anderen immer nur dann, wenn er einem gefällig ist, wenn alles glatt geht. Aber jeder Mensch muss ja seine Kanten annehmen. Der muss ja auch mal garstig sein. Oder gerade wenn er berührt ist, ist er oft besonders empfindsam und muss dann den anderen Menschen erstmal verletzen, damit er sieht, der soll wieder weggehen, ja, er will gar nicht geliebt werden, weil er findet sich selber gar nicht liebenswert. Und das ist schon ein Urthema von mir, also das kommt immer wieder. Und ich habe es auch selber gelebt mit meiner Liebe, mit dem Fritz, mit dem Vater meiner Tochter, der ja lang geworben hat, fast ein Jahr, aber ich dann wirklich ihn sehr, sehr geliebt habe. Und dann kam dieses Kind, diese Frucht, also wo ich der Meinung bin, dass die biologische Mama das wollte. Und zwei so Menschen, die polar ganz verschieden sind, zusammengebracht hat. Da gibt's die elementaren Kinder, ja. Aber dass man das heiligt, diese Zeit, man hat von einem Mann ein Kind, ja. Und deshalb muss man sich ja auch, treu bleiben. Man bleibt sich treu, man bleibt sich Freund. Also der ist mein Freund fürs ganze Leben und seine neue Familie. Wir kommen zusammen, wir feiern zusammen. Die Geschwister, die dann mit der Dani dann zusammensitzen mit meiner Tochter, wenn ich das sehe, oder tanzen, wie jetzt im Sommer haben, das macht mich glücklich. Und
das ist aber bestimmt nicht einfach, dahin zu kommen, oder?
Ja, also ich habe das in meiner Veranlagung drin. Wir haben die auch bei uns aufgenommen. Meine Mutter hat das ja gesagt, als die mal ein Problem hatten, die Wohnung verloren haben, da haben die mein Zimmer gekriegt. Ja, ich bin so geboren. Man muss das langsam von den Menschen, sagen wir mal, nicht fordern, aber man muss es ihnen bitte raten und vor allem den Frauen. Bitte, bitte. Also ihr habt es in der Hand, weil es geht um die Kinder. Die Kinder wollen Mama und Papa. Wenn man das gut regelt, auch in den Patchwork-Familien jetzt, weil Trennungen, dann wird das Kind auch in seinem Leben, also meine Tochter hat eine unglaubliche Ehe, also die zwei passen auch zusammen, aber die wirklich füreinander einstehen und die das miteinander leben. Ich bin der Meinung, hätte ich das nicht so geregelt, dann zieht sich dieser Faden oft in die nächste Generation, die Orestie nenne ich das, in die nächste Generation, und das muss ja erlöst werden. Und wir können es früher, denke ich, hinkriegen. Aber das müssen die Frauen machen. Die Männer haben ja immer Angst und die Männer sind da völlig hin und her geschmissen, weil Frauen ja viel schneller gehen, viel früher sich scheiden lassen. Also ich finde, da müssen wir mit den Männern ein bisschen nachsichtig sein. Und Frauen sollen sich grundsätzlich wieder mehr achten. Das ist mein Urschmerz, wenn ich das beobachte, diese Rivalitätenkiste, dieses sich auffludern um den Mann herumtanzen. Ja, der Mann ist doch der Gockel, soll doch der tanzen, sage ich immer. Die Frauen müssen sich wieder schützen, die müssen dann zusammenhalten und sich nicht als Feindinnen sehen. Das ist doch furchtbar, da geht die Welt unter. Aber wenn wir das begreifen, dann werden wir ein großes Stück weiterkommen. Ich mache es halt persönlich zuerst. Ich verlange es von niemandem, sondern ich mache meins zuerst. Wenn meine Erkenntnis da ist, dann muss ich das für mich selber einlösen.
Marianne Segebrecht, Sie haben erzählt, wie früh Sie Ihren Vater verloren haben, dass Sie vaterlos aufgewachsen sind, haben auch erzählt über Ihre männlichen Präge, Menschen, die Ihnen im Lauf des Lebens...
Das war aber auch natürlich in mein Lebensskript wunderbar mit eingebaut. Kann ich sehr froh
sein. Wie Sie von Ihnen gefördert und weitergebracht wurden, Sie haben fördern lassen. Jetzt sind Sie aber an einem Filmprojekt, das nochmal eine andere Sehnsucht spiegelt in Ihnen. Da geht es wieder um eine Frau, Maria Sibylla Merian. Ja. Die will nach Surinam reisen, und Sie haben ja in Ihren wunderbaren Rezepten, die Ihre Bücher und Biografien spicken, auch immer das bayerisch-surinamesische Kochprinzip. Also ja, Surinam, die große Sehnsucht. Warum?
Ja, das hat mit meiner Seele zu tun. So hat es mir ein Psychologe erklärt und der Pfarrer damals philosophisch erklärt, dass diese alte Seele, ich hatte mit 12 Jahren schon, hatte ich diese Gewürze. Gut, mein Opa war auch ein großer Gewürzesammler, ein alter Hunne, der sehr sich mit der Welt auseinandergesetzt hat und mit der Weltgeschichte und mir sehr viel übermittelt hat. Aber ich habe Galgans genommen, Curry genommen. Ich habe schon als 4-jähriges Kind, das sieht man ja noch, hinaus in die andere Welt, habe ich Gesichter gesehen, indische Gesichter, dunkelhäutige Menschen, chinesische Menschen zusammen auf ein Tableau, und dann habe ich gesagt, das ist Surinam. Für mich war Surinam, das war so schön in meinem Ohr, das war China. Also ich kannte China, Amerika.
Surinam ist Südamerika.
Ja, das ist über Brasilien. Also das ist Dutch Guayana und dann gibt es English Guayana, French Guayana, und das ist Dutch Guayana. Und das gibt's, und ich habe es dann auch gefunden, die Maria Sibylla Merian, und bin mit ihr, also auch mit ihrer Geschichte, die hat sich ja dann so emanzipiert, im 17. Jahrhundert ist sie rübergegangen mit 57, und die hat halt die Schmetterlinge, also bei ihr ging es sehr stark um Pflanzen in Zuordnung mit den Insekten und die Schmetterlinge, in der Verpuppung, in der Wandlung. Und die Wandlung schlechthin, die hat sie also so fasziniert und mich auch. Also die Wandlung des Menschen, das ist das Urthema. Und jetzt gehe ich eben nächstes Jahr
2011.
auf den Spuren meiner Kindheit. Ja, ich habe ein kleines Schiff losgeschickt schon mit 6 Jahren mit einem Teddybären. Der sollte schon mal vorausfahren und sollte mir schon ein Haus bauen. Und dann habe ich schon 500 Quadratmeter Regenwald gekauft, um den zu sichern, um den zu schützen. 1976 mit Freunden zusammen. Das war auch Surinam. Und jetzt möchte ich natürlich hingehen mit einer Dokumentarfilmerin. Ich möchte natürlich mein Surinam jetzt im Hier und Heute kennenlernen. Mittlerweile Weltkulturerbe, wo wir sehr glücklich drüber sind. Die Menschen dort treffen, ein Tagebuch schreiben, malen und kommunizieren. Und die Filmemacherin wird das von ihrer Seite her porträtieren. Und das ist ja etwas, was mich dann jetzt schon total aufregt, aufwühlt und meine Tochter ist ganz nervös, weil sie sagt, jetzt warst du 9 Jahre wieder brav und hast du deinen Garten und deine Kräuter und ich sage, ja, was soll's, ich komme ja wieder. Na, das sind 6 Wochen oder 2 Monate und dann komme ich wieder. Und dieses Hinwenden zur Natur, zur Ganzheit und dieses Schreiben und Übermitteln und Lesungen machen, das wird ja immer bleiben. Und einmal im Monat wollen wir einen Platz schaffen, wo mein Condo Survivo, was ich beschrieben habe im Buch, ein Biotop, wo man sein Gewächshaus hat, seinen kleinen Backofen hat, das wollen wir bauen dort.
Das Buch ist, um es nochmal zu sagen, Meine Jahreszeiten, Ihr neuestes Buch.
Und die Moral von der Geschichte. Genau. Ja. Und das wollen wir dann bauen dort. Und einmal im Monat wollen wir uns da treffen, Matinee machen, für die Sinne, für die geistige Nahrung sorgen. Alles im ganzheitlichen Prinzip. Und das strebe ich auch nächstes Jahr an. Und es ist natürlich für mich immer sehr schön, Ziele zu haben. Ja, die sagen ja, du bist ja verrückt, was du jetzt wieder dir vorstellst. Du bist 65. Ich sage, ja, bitte. Also ich habe einfach diese Ziele jetzt und es geht dahin jetzt und in Kombination mit anderer Art von Dokumentarfilmen und wir wollen für Kinder auch was machen, filmisch einmal im Monat. Also sind immer genügend Pläne da bei mir.
Und dann noch viele Tiere zu versorgen. Ja. Sie wohnen am Starnberger See und lieben die Natur und kochen.
Alles zusammen. Und alles zu seiner Zeit und lieber weniger. Ich mache ja nur einmal im Jahr einen Film. Weil Schreiben sind 3-4 Monate und Vorbereitungszeit 3 Jahre. Und da habe ich auch noch Sachen, die ich noch machen möchte. Aber das alles zu seiner Zeit, dann stimmt schon. Na, und es ist im Grunde, wenn man es richtig einteilt und nicht dauernd rumrennt auf irgendwelchen Partys oder irgendwelchen Reisen, das soll ja jeder machen, wie er will. Also ich für mich selber habe halt jetzt den Weg gewählt und bin damit sehr glücklich.
Marianne Segebrecht, das klingt jetzt wirklich nicht so, dass Sie sich langsam aus dem Leben ausschleichen wollen, im Gegenteil. Und trotzdem haben Sie eine wunderbare neue CD auch gemacht mit Josef Brustmann. Da geht's ums Sterben lernen. Ja. Wie geht denn das zusammen?
Ja, also das ist für mich immer schon ganz früh ein ganz großes Anliegen gewesen. Das ist mir mitgegeben worden anscheinend in meinen Lebensplan. Das hat ja auch mit Ethik was zu tun, ne? Und mit den Kulturen, dass man sich um die Sterbenden kümmert. Und ich sage ja immer, dass man sich auch im Leben, mitten im Leben schon mit dem Tod auseinandersetzt, also auch mit dem lebendigen Tod. Ne? Dinge gehen zu Ende, neue fangen an, das Frühjahr kommt, ganz neu sprießen die Blätter. Aber das Wichtigste ist, ich sage immer, wenn man auf die Welt kommt, hat man seine Hebamme zugeordnet, ja, von Staats wegen, die steht einem zu. Und wenn man geht, dann gehört die Hebamme genauso dahin. Denn wir brauchen für, ich nenne das immer, eine Hausgeburt. Also meine Mama hatte eine Hausgeburt und das ist mir das größte Anliegen, dass wir die Rituale wieder halten, dass wir die Ethik halten, dass wir die Menschen nicht alleine lassen. Und ich kümmere mich da im Privatbereich stark drum und in meinem Rondell. Und wir machen jetzt durch diese Aktivitäten, Lesungen, Menschen sozusagen da anschwingen wieder, dass sie mitten im Leben sich mit dem Tod immer auseinandersetzen und vor allem mit denen, die hinübergehen auf die andere Seite, die nicht alleine lassen, die ganze Hospizgeschichte und so weiter. Das ist ein großes Anliegen und trübt das Lebendige dadurch überhaupt nicht ein, im Gegenteil. Also dann wird man noch lebendiger, finde ich.
Darf ich Sie bitten, Marianne Segebrecht, uns zum Schluss, eins von den sind viele, viele Gedichte, die Sie rezitieren, dass Sie uns eins vorlesen und im Anschluss, unsere Zeit ist dann nämlich leider um, hören wir Josef Brustmann, Musiker und auch Komponist, der spielt ja Klavier und Zither auf dieser CD.
Und Dichter ist Dichter auch ein wunderbarer
ist er auch.
Dichter
und dann ist
ein toller Mensch, ein ganz wunderbarer Mensch.
Den hören wir dann
okay.
Mit seinem Lied Abschied, aber jetzt hören wir erstmal was.
Das Gedicht heißt Lernt sterben. Finde ich so lustig, weil der Humor ist ganz wichtig, den darf man überhaupt nie vergessen. Lernt sterben, sprach im Hospital ein Mönch zu einem kranken Greise. Was lernen, rief der graue Weise. Man kann es gleich beim ersten Mal.
Marianne Segebrecht, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren im Doppelkopf in HR2 Kultur. Am Mikrofon verabschiedet sich auch Ulrike Schneiberg und wir beide mit dem Lied Abschied auf Ihrer CD, die Sie mit Josef Brustmann zusammen gemacht haben, übers Sterben lernen.
Und ich bedanke mich fürs lebendige Einladen und für das schöne Gespräch. Das war mir eine große, große Freude.
Danke.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.